HR Info. Das Interview.
Mit Jan Tussing. Was unterscheidet den Mensch vom Tier? Mancher Forscher würde sagen, durch seine Vorstellung von der eigenen Identität. Denn Tiere haben kein Ego. Der Mensch dagegen hat eine Idee von sich und seinem Selbst. Aber wie entsteht dieses Selbst? Diese Frage beschäftigt Joachim Bauer. Er ist Arzt, Psychiater und Neurowissenschaftler und studiert nichts weniger als die Werdung des Menschen, die Ausbildung der eigenen Identität. Nach neuesten Erkenntnissen werden Menschen bei Geburt ohne eigene Identität geboren. Die kommt nämlich erst danach. Wie wir werden, was wir sind, die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz, so heißt das neueste Buch von Joachim Bauer, mit dem wir jetzt sprechen. Professor Bauer, unser wahres Selbst schlummert in uns wie ein Bodenschatz und wartet darauf, gefunden und ausgebildet zu werden. Das schreiben Sie in Ihrem Buch, wie wir werden, was wir sind. Wie werden wir denn, was wir sind?
Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung, dass es diesen Bodenschatz gäbe und den man dann nur noch entdecken muss. Das ist sehr romantisch, aber die modernen Neurowissenschaften haben da einen etwas anderen Blick drauf. Denn wir kennen die Netzwerke, in denen jeder Mensch für sich speichert, was er oder sie glaubt, wer er oder sie ist. Wir brauchen ja eine ganze Reihe von Informationen, von Überzeugungen, von Glaubenssätzen, die uns das Gefühl geben, ja, das bin ich, so bin ich. Und diese Überzeugungen, Informationen, die wir über uns selber speichern, die sitzen in Netzwerken, die ihren Sitz in der unteren Etage des Stirnhirns haben, also in einer Region ungefähr hinter diesem roten Punkt, den manche indische Frauen haben, hinter diesem Indi-Punkt. Da ist eine Hirnregion, in der gespeichert wird, was wir, jeder von uns, glaubt, wer er oder wer sie ist. Und diese Hirnregion, diese Selbstnetzwerke, so nennt man die, die diese Selbstnetzwerke beheimaten, diese Hirnregion ist zum Zeitpunkt der Geburt noch völlig unreif. Die kann biologisch noch gar nicht funktionieren. Und erst im Laufe der ersten Lebensmonate und ersten Lebensjahre nehmen diese Selbstnetzwerke hier vorne im unteren Etage des Stirnhirns ihren Sitz ein, wenn nämlich die biologische Reifung in diesem Teil des Gehirns so vorangeschritten ist, dass dieser Teil des Gehirns auch funktionstüchtig werden kann. Und die große Frage, der ich nachgehe, ist also, wie kommt das Selbst ins Kind, wenn wir doch wissen, dass wenn der Säugling geboren wird, er noch kein Selbst hat, weil die Teile des Gehirns, in denen die Selbstnetzwerke sitzen, zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht funktionstüchtig sind.
Also wir werden zu früh geboren, da schreiben Sie im Grunde 2 Jahre zu früh. Wir sind Frühgeburten und die Selbstnetzwerke in uns müssen ausgebildet werden. Mhm. Und Sie schreiben durch das Prinzip von Resonanz. Was ist das Prinzip von Resonanz?
Ja, vielleicht ist es was Wichtiges, dass wir das nochmal deutlich machen, dass der neugeborene Säugling viel, viel unreifer ist als die Neugeborenen von anderen Säugetieren. Wir Menschen gehören ja zur Säugetierfamilie und wenn wir jetzt mal angucken, wie kommen denn so kleine, frisch geborene Hunde oder Katzen oder Pferde zurecht, dann sehen wir durch Beobachtung, dass die bereits nach wenigen Stunden, mindestens nach wenigen Tagen schon sowas wie ein Ich-Sinn haben, dass die kleine Katze hinter einem Wollknäuel herrennt und so ihr Spiel macht. Auf jeden Fall finden alle diese Neugeborenen unserer Säugetiergeschwister von alleine auch zur Mutterbrust. Und wenn wir jetzt einen menschlichen Säugling anschauen, dann sehen wir einen fürchterlich hilflosen Wurm vor uns. Und warum ist es denn so? Naja, weil der Körperbauplan des Menschen sich in den letzten paar Millionen Jahren geändert hat, weil nämlich der Körperbauplan beinhaltet, dass wir immer einen immer größeren Kopf bekommen haben, dem wir ja unsere etwas herausstechende, jedenfalls bei vielen Menschen herausstechende Intelligenz verdanken. Und dieses Größerwerden des Kopfes hatte eine Gefahr, nämlich dass die Mutter, wenn die Geburt ihres Kindes nicht mehr überlebt. Und jetzt musste die Natur, die Evolution, eine Lösung finden. Und die Lösung war, dass der menschliche Säugling früher geboren wird, dass er also unreif auf die Welt kommt. Und das macht die besondere Unreife des menschlichen Säuglings aus gegenüber dem Neugeborenen anderer Säuglinge. Tierspezies. Das heißt, der Mensch erwirbt den Sinn für den Ich-Sinn und wer bin ich eigentlich? Diesen Sinn erwirbt der Mensch in der Interaktion mit seinen oder mit ihren Bezugspersonen, mit der Mutter, mit dem Vater, mit den betreuenden Personen. Und da sind jetzt die von Ihnen angesprochenen Resonanzvorgänge spielen eine Rolle. Das heißt also, der Säugling zeigt ein Verhalten, er bewegt sich, er zeigt Affekte, er hat ja schon Gefühle, fühlt sich wohl oder er schreit, weil er sich unwohl fühlt. Und jetzt gibt es auf die dieses Verhalten des Säuglings eine Reaktion der Erwachsenen, die sich um den Säugling kümmern. Und was macht denn die Bezugsperson? Zunächst mal wendet sie sich dem Säugling zu und imitiert ihn so ein bisschen. Sie lässt sich quasi von dem, was der Säugling zeigt, anstecken. Sie imitiert es ein bisschen und gibt es dem Säugling zurück. Und dieser Vorgang, den kann man als Resonanz bezeichnen. So wie sich zwei Musikseiten von zwei Gitarren, die eine Seite klingt, kann mit ihrem Klang die zweite Seite zum Klingen bringen, also mit anstecken mit ihrem Klang. Und das ist das, was zwischen Säuglingen und ihren Bezugspersonen passiert. Das heißt, die Art und Weise, wie wir aufeinander reagieren, mit der stecken wir uns an. Und durch diese Interaktionen, durch diese Resonanzinteraktionen, gewinnt der Säugling in den ersten etwa 12 bis 24 Monaten einen Eindruck. Ah, das bin ich. Die zeigen mir eine Resonanz, die reagieren auf mich. Also muss hier bei mir jemand sein. Da ist ein jemand und da draußen ist ein Du.
Wenn diese Resonanz praktisch das Ego ausbildet, dieses Selbst des Säuglings, wann ist denn der Säugling, wann hat der Säugling denn sein Ego? Ist das nicht eine lebenslange Aufgabe?
Das ist eine lebenslange Aufgabe, aber den ersten Kern, sodass er sozusagen ein Startkit hat, ja, ein Startkit des eigenen Selbst, hat der Säugling so etwa mit 18, 24 Monaten. Wenn die ersten Zeichen von Sprache da sind, wenn er erste sprachliche Zeichen von sich gibt, dann merkt der Säugling nicht, eine der ersten Worte, die er oder sie sagt, gehört dann so das Wort auch Nein. Also jetzt merkt der Säugling, da in mir ist was, da ist jemand, da ist ein Akteur, der kann jetzt auch mitmachen. Jetzt kann der kleine Mensch anfangen, auch sagen, nö, das ist mir nicht so lieb und das mag ich lieber und darauf habe ich Lust und so. Jetzt können die Säuglinge oder die kleinen Kinder inzwischen dann uns sagen und uns Zeichen geben. Und jetzt ist es sehr wichtig, dass wir natürlich diese ersten Willensbekundungen, die das Kleinstkind jetzt hat, dass wir die nicht brechen, sondern dass wir die wahrnehmen. Natürlich können wir nicht alle Wünsche, die der Säugling oder die das Kleinkind mit 2 Jahren an uns richtet, erfüllen, weil manches ist gefährlich. Wir Erwachsenen sind für das Kleinstkind sowas wie ein, die Amerikaner nennen das ein Extended Mind, wie so eine Art externe Festplatte. Ja? Das Kleinstkind, gerade wegen dieser großen Unreife des menschlichen Säuglings, braucht das menschliche Kleinkind den Erwachsenen, den fürsorglichen, verantwortlich handelnden, liebevollen Erwachsenen, wie so eine Außenstelle des eigenen Selbst, um das Selbst im Kind dann wachsen lassen zu können. Also diese Dyade zwischen Bezugsperson und Kleinstwesen Mensch, die ist was ganz Besonderes und die gibt es nur bei uns Menschen.
Das klingt so ein bisschen, der Säugling ist so als unbeschriebenes Blatt, sagen wir mal, und braucht die Zuwendung. Was passiert denn, wenn keine Zuwendung stattfindet?
Dann bleibt eine große Leere. Das sehen wir dann bei manchen Patienten. Ich bin ja nicht nur Neurowissenschaftler, sondern Arzt. Ich habe in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Menschen gesehen, die zu mir oder zu meinen Kolleginnen oder Kollegen kommen und sagen, ich fühle in mir eine tiefe Traurigkeit, eine Leere. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und dann zeigt sich oft, dass da, nicht bei allen, aber bei vielen, die so sprechen, in den ersten Lebensmonaten oder sogar manchmal in den ersten Lebensjahren überhaupt niemand da war, der diesem kleinen Kind, diesem Wesen sowas zurückgegeben hat, Resonanz gegeben hat, der ihm oder ihr die Welt gezeigt hat. Und dann, wenn Kinder so ganz sozusagen isoliert bleiben, keine Zuwendung haben, keine Empathie erfahren, dann kann sich eben auch kein Selbst bilden. Und diese Menschen begegnen uns dann häufig später in der psychotherapeutischen oder psychiatrischen Praxis.
Und kann man diese fehlende Zuwendung beim Säugling dann im späteren Alter nachholen? Geht das überhaupt?
Unbedingt. Also wir müssen dann auch nicht unbedingt alle in eine Psychotherapie gehen, sondern andere Menschen, die uns vielleicht zu späterer Zeit was geben können, Liebe geben, Empathie geben, die sich uns zuwenden. Ich nehme mal den Begriff Nachbeeltern. Nicht? Wenn die frühe Beelterung nicht so hinreichend war oder völlig abwesend war, können wir Menschen in der späteren Phase uns durch andere nachbeeltern lassen. Das ist, finde ich, ein schönes Wort und beschreibt sehr schön, dass wir lebenslang durch andere Menschen noch was nachholen können, was uns in der früheren Phase des Lebens versagt geblieben ist. Und da unser menschliches Gehirn ja ein formbares Gehirn ist, die Neurowissenschaftler sprechen ja von der Plastizität, also von der Formbarkeit des Gehirns. Wir können also alle diese Dinge, egal ob es darum geht, was zu lernen, sich weiterzubilden, aber auch um sich emotional weiterzubilden, nicht? Also das können wir auch. Wir können nachholen, wenn wir in der frühen Phase des Lebens einen Mangel an Gefühlen, die uns andere geben müssen. Der Mensch braucht eben von den Mitmenschen Empathie und Zuwendung, gute Gefühle. Und das kann man zur späteren Phase auch noch nachholen.
Sie hören HR Info, das Interview mit Psychiater, Neurowissenschaftler und Buchautor Joachim Bauer. Herr Bauer, welche Rolle spielen da Gene bei der Ausgestaltung des Ichs? Ich habe in meiner Schule gelernt, dass in der DNA unsere Veranlagungen stecken, die auch zu unserer Persönlichkeit beitragen.
Ja, ich selber war viele Jahre in der Genforschung tätig als junger Forscher und Arzt und da wird unglaublich viel, ich darf das mal so salopp sagen, Unsinn erzählt, weil in früheren Jahren, als wir den Rassismus hatten, gerade auch in der Nazizeit in Deutschland, da hat man gesagt, es gibt Menschen mit guten Genen und Menschen mit schlechten Genen, nicht? Und von den Menschen mit schlechten Genen müssen wir uns trennen, nicht? Das ist der Hauptglaubenssatz des Rassismus, nicht? Und das ist völliger Unsinn. Alle Menschen auf dieser Erde haben zu über 99% die gleichen Gene. Nun ist aber so, wir sind nicht gleich. Die Frage ist, warum werden wir so unendlich verschieden? Und das hängt damit zusammen, dass diese Gene aktiviert werden können oder inaktiviert werden können. Jedes unserer etwa 23.000 Gene, die wir in uns tragen als Menschen, jedes dieser Gene hat einen Genschalter vorangestellt. Dieser Genschalter besteht auch aus dem Stoff, aus dem die Gene sind, aus der berühmten Doppelhelix, also aus der DNA, so nennt man das, nicht? Und dieser Genschalter, der ist so eine Art Landepiste für Signalbotenstoffe, die aus der Sicht des Gens von außen kommen können und die an den Genschalter anlanden können. Und abhängig davon, welche Signalbotenstoffe an den Genschalter anlanden, wird das nachfolgende Gen stärker oder schwächer reguliert. Und wir, jedes Biosystem hat Gene und jedes Biosystem steht unter dem Einfluss von Einflüssen, die von außen kommen, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen in der Welt, welche sozialen Beziehungen wir haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Einfluss, speziell beim Menschen. Und alles, was wir in der zwischenmenschlichen Sphäre erleben, zwischenmenschlich als Kinder erleben und als Erwachsene, wird von unserem Gehirn wahrgenommen und in Biologie verwandelt. Das heißt, unser menschliches Gehirn verwandelt soziale Erfahrungen in biologische Reaktionen. Und zu diesen biologischen Reaktionen gehört die Aktivierung und Inaktivierung von Genen. Beispiel, wenn ein Kind in den ersten 5 Lebensjahren viele Anregungen erhält, Aufgaben immer wieder gestellt bekommt, an denen es sich bewähren kann, die es bewältigen kann, dann werden im Gehirn dieses Kindes viele Gene für Nervenwachstumsfaktoren aktiviert und lassen das Gehirn dieses Kindes wachsen. Wenn wir aber ein Kind in den ersten 5 Lebensjahren vernachlässigen, wenn es keine emotionale Zufuhr bekommt, keine Empathie bekommt, keine Fürsorge erlebt und wenn es auch keine Anregungen bekommt, dann werden im Gehirn dieses Genes nicht Nervenwachstumsfaktoren Gene aktiviert, sondern es werden Stressgene aktiviert, weil dieses Kind das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug, die anderen mögen mich nicht. Das aktiviert in jedem Gehirn Stressgene und dann kann sich das Gehirn dieses Kindes nicht so entwickeln. Das heißt also, das Gehirn, der Mensch, unser Körper macht aus dem, was wir in der zwischenmenschlichen Sphäre erleben, macht er Biologie. Unser Gehirn wird in einem hohen Maße sozial konstruiert. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Das ist der Stand der modernen Neurowissenschaften. Einer der berühmtesten Hirnforscher der Vereinigten Staaten, Leon Eisenberg, hat mal einen berühmten Artikel geschrieben mit der Überschrift The Social Construction of the Human Brain. Das heißt, das menschliche Gehirn wird sozial konstruiert.
Heißt das vielleicht auch ganz lapidar gesagt, meine Eltern sind schuld daran, wenn ich unglücklich bin?
Also die Sache mit der Schuld, das ist so eine ganz unselige Geschichte. Die sollte man rausschmeißen, dieses Denken. Das ist altes Denken. Auf dieser Welt, wissen Sie, jeder, wir interagieren und wir werden aneinander natürlich, wir tun uns gegenseitig Gutes und manchmal tun wir uns gegenseitig Dinge an, die nicht gut sind. Vor allem, wenn wir achtlos sind, wenn wir grundlos aggressiv sind und andere schlecht behandeln und herabwürdigen oder gar Gewalt anwenden. Ganz klar, dass das Dinge sind, die dem anderen Menschen nicht gut tun. Aber wenn man dann näher hinguckt, dann sieht man immer, dass die Täter sind, meistens selber Opfer waren. Das heißt, das bringt uns nicht weiter, dieses Suchen nach der Schuld. Und wir sollten auch Eltern nicht auf die Anklagebank setzen. Das bringt überhaupt nichts. Sondern was den Kindern hilft, ist, wenn wir Eltern unterstützen, nicht? Also, dass wir zum Beispiel hier in Deutschland jetzt diese Elternzeit haben, dass die Eltern in den ersten 18 Monaten, Lebensmonaten ihres Kindes beruflich freinehmen können und dass Väter nicht, wir müssen immer nicht auf den Müttern dann, das ist auch so eine Unsitte, dass man immer auf den Müttern rumhackt, nicht? Aber dass Väter die Möglichkeit haben, sich beruflich freistellen zu lassen, ohne dass sie dabei finanzielle Nachteile haben, das ist noch eine tolle Sache. Das heißt, wir müssen Eltern unterstützen, damit die Kinder profitieren und nicht Eltern anklagen. Aber natürlich, Sie haben schon recht, wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein. Das heißt, die Art, wie wir miteinander umgehen, ist nicht egal. Wie wir uns gegenseitig ansprechen, wie wir uns gegenseitig behandeln, das ist nicht heiße Luft, sondern das hat Auswirkungen nicht nur auf die Psyche des jeweils anderen Menschen, sondern auch auf den Körper anderer Menschen. Und deswegen sollten wir Menschen achtsam miteinander umgehen. Wir sollten uns keine Gewalt antun. Wir sollten uns fürsorglich und mit Verantwortung gegenseitig behandeln.
Sie hören HR Info, das Interview mit Psychiater, Neurowissenschaftler und Buchautor Joachim Bauer. Sie haben witzigerweise schon übergeleitet auf meinen nächsten Punkt. Bestandteil dieses Interviews ist bei uns die HR Interviewbox. Und da haben wir immer eine Überraschung für unsere Gäste. Sie sitzen ja in Berlin im Hauptstadtstudio, deswegen können wir uns nicht sehen. Ich öffne mal die Box für Sie.
Wenn der Vater mit dem Sohne einmal ausgeht und dann keiner gern nach Haus geht, dann erleben sie unterwegs die dollsten Sachen, mal zum Weinen, mal zum Lachen.
Wenn der Vater mit dem Sohne einmal ausgeht, ein Film aus dem Jahr 1955 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle.
Ja, wenn der Vater mit dem Sohne ausgeht, das ist schön, der sollte auch mit seiner Tochter ausgehen. In dem Lied kommt so ein bisschen dieser männliche Chauvinismus. Aber was wir brauchen, ist mehr männliche Erziehungsverantwortung. Das heißt, wir haben vor allem ein Rausgehen der Väter aus der Fürsorge für die Kinder. Und das ist ein Unding. Alle Kinder, die Mädchen genauso wie die Jungs, aber ich darf das vielleicht jetzt doch, ohne dass man mich des Chauvinismus bezichtigt, sagen. Vor allem die Jungs brauchen Väter. Und das sehen wir ja vor allem, wenn die Entwicklungen schiefgelaufen sind. Also wenn junge Männer dann plötzlich ins rechtspopulistische Spektrum oder gar in den Rechtsterrorismus abdriften oder islamische junge Männer plötzlich sich islamistisch orientieren, ja, und Gewaltbereitschaft zeigen, dann egal, wo wir da hingucken, finden wir immer, dass die innerlich nicht gestärkt sind. Das sind nämlich Männer, junge Männer, die eigentlich insgeheim eine große innerliche Schwäche haben, die nicht wissen, was ist denn eigentlich ein Mann, die kein natürliches Gefühl haben, ich bin okay und so und ich muss jetzt mich nicht groß aufblasen, ich kann ein ganz normaler junger Mann, der ich bin, kann ich gut mit anderen in Kontakt kommen. Das haben, dieses Gefühl haben diese Männer nicht, die dann in die Gewaltschiene rüberfahren, ja, sondern da sind es oft Männer, die ein großes innerliche Schwäche haben, ein Defizit haben und die dann ihre Männlichkeit aktiv durch Gewalt ersetzen, ja, die dann durch falsche Vorbilder, die man heute vor allem im Internet findet, so vorgespielt kriegen, ja, Mann sein heißt gewalttätig sein, die Frau unterdrücken und so weiter, dieser ganze Unsinn. Und da kriegen wir junge Männer, die wir dann auch mit einer völlig fehlenden sozial-emotionalen Kompetenz, und damit wir solche jungen Männer nicht kriegen, sondern dass wir die sozusagen auf Null runterfahren, das können wir nur, indem wir uns kümmern um die Kinder in der Zeit, wo sie noch Kinder sind, dass jedes Kind einen Vater auch hat, nicht nur eine Mutter, sondern einen Vater hat, der sich aktiv um das Kind kümmert, der sich interessiert, mit diesem Kind rausgeht in die Natur, damit die Jungs merken und natürlich auch die Mädchen, ja, ich bin es wert, dass man sich mit mir beschäftigt, ich habe einen Wert und dann muss ich mich nicht später durch Gewalt oder durch anderen Unsinn aufplustern.
Sie haben selber zwei Kinder, glaube ich.
Ja.
Und hat das Resonanzprinzip bei Ihnen etwas mit der mit den Erziehungsmethoden gemacht?
Also man muss ja, wenn man halbwegs das Herz auf dem rechten Fleck hat, muss man ja fast blind sein, die Resonanzbedürfnisse der Kinder nicht zu sehen. Von der Babyzeit an, über die gesamte Kindheit, dann 2, 3, 4, 6 Jahre, die Kinder gucken doch immer so stark und orientieren sich an uns. Und das Kind in seinem ganzen Verhalten spricht eigentlich mit seinem ganzen Körper permanent eine Einladung aus, beschäftige dich mit mir, können wir nicht miteinander spielen, nicht? Also die Kinder tragen ja die Botschaften über das, was sie von uns brauchen, ja offen vor sich her. Wir müssen ja nur hingucken, um das zu sehen. Natürlich, wenn ich den ganzen Tag nur in mein Handy schaue oder auf meinen Laptop-Bildschirm schaue, dann sehe ich das nicht. Und das ist etwas, wo die Reise momentan leider hingeht, dass wir Erwachsene haben, die kostbare Zeit, die sie mit ihren Kindern überhaupt zusammen verbringen, dann nicht etwa damit verbringen, dass sie aufs Kind schauen und mit dem Kind reden, sondern wo der Erwachsene auf sein Handy schaut und das Kind hat auch irgend so ein kleines iPad, auf dem es rumdaddelt. Und davon kann ein Kindergehirn nicht wachsen, da kann keine sozial-emotionale Kompetenz wachsen.
Also Stichwort Handy, soziale Medien. Resonanz findet nicht statt, wenn man soziale Medien bedient?
Also ich gehöre jetzt nicht zu den Kollegen, die sagen, das ist alles schlecht. Ja, lass uns mal gucken, was ist denn das mit den sozialen Medien? Also wenn ich so einen Account habe bei Instagram oder die jungen Leute sind ja jetzt nicht mehr bei Facebook, aber die etwas älteren von uns, die sind also bei Facebook oder bei anderen sozialen Netzwerken und ich pflege da meinen Account, dann ist das noch was ganz Interessantes. Es gibt auf der einen Seite das Selbst in mir, in meinem Körper, sozusagen das analoge Selbst, ja, das mit anderen realen Menschen in Kontakt kommen kann, mit ihnen sprechen kann, begegnen kann. Und dann haben wir ein Selbst, was wir in den Accounts der sozialen Netzwerke haben, also wo wir quasi unser Account pflegen, unser Profil pflegen, ja, wo wir unser Foto eingestellt haben, das wir dann mit Photoshop verschönern oder wo wir Angaben über uns machen, die nur zur Hälfte stimmen und so weiter. Das heißt, wir pflegen da ein zweites Selbst. Und das ist ein gemachtes, ja, ein konstruiertes, ein installiertes Selbst. Und die Kontakte, die wir da haben, die sind ja nicht real, sondern die sind virtuelle Kontakte. Nicht? Sie sind auf eine gewisse Weise real, aber nicht in dem Sinne, dass hier ein realer Mensch mit einem anderen realen Menschen sich in die Augen schaut. Was man ja schon daran sieht, dass vieles anonym abläuft in diesen digitalen Welten. Und diese Anonymität hat übrigens zur Folge, dass wir immer mehr auch grob und unachtsam miteinander umgehen, dass wir Hasssprache benutzen, weil wir müssen ja nicht gerade stehen für das, was wir dort veranstalten, weil wir ja anonym sein können. Und das ist so einer der Gründe, warum da so eine zweite Welt entsteht, an der wir seelisch Schaden nehmen können. Und das sehen wir bei immer mehr Menschen.
Es ist vielleicht auch die Möglichkeit, ein nicht vorhandenes oder ein kleines Ego in der analogen Welt aufzuplustern in der digitalen Welt. Also man könnte vielleicht, also die vielen Egos, die wir im Netz sehen, sind vielleicht eine Kompensation dafür.
Genau so ist es, wie Sie sagen. Das Glück des Menschen besteht darin, wirklich das höchste Glück ist, dass ich mit in meinem eigenen Selbst zu Hause sein kann und mich wohlfühle, dass ich Frieden mit mir habe. Aber dieses Glück haben nur ganz wenige Menschen, weil wenn in unserem Selbst sind viele oft so unbereinigte Baustellen, sage ich mal, ja. Also da sind noch ungeklärte Konflikte mit wichtigen anderen Menschen oder das Gefühl, ich sei für irgendwas schuld oder das Gefühl, ich sei nicht gut genug, das ist ein Gefühl, was in viele Menschen früh in der Kindheit schon reingelegt wird. Ja, egal was du machst, du bist nicht gut genug. Und das wird zu einem Teil in diesem Kind, zu einem Teil des Selbst. Und das Kind wächst jetzt heran und wird erwachsen und trägt immer das Gefühl mit sich herum, ich bin nicht gut genug, ich bin zu klein. Und jetzt entsteht so ein Wunsch, ich will irgendwie doch auch Würde haben. Ich will auch so wie die anderen gut dastehen. Und jetzt wird das sozusagen kompensiert, entweder indem ich im Internet mich aufblase und wichtig mache oder indem ich hinter irgendeinem aufgeblasenen politischen Wichtigtuer hinterherlaufe, der sozusagen mein Selbst ersetzt, ja, wo ich sage, ah ja, der ist jetzt endlich, haut mal einer auf die Pauke. So diese populistischen Narzissten, die wir um uns herum haben im politischen Raum, denen vor allem die Menschen nachlaufen, die das Gefühl haben, ihr eigenes kleines Selbst reicht im Leben nicht aus und sie brauchen so einen Anführer, der sie vertritt. Nicht?
Sie hören HR Info, das Interview mit Psychiater, Neurowissenschaftler und Buchautor Joachim Bauer. Herr Bauer, gibt es ein Rezept für ein glückliches Leben vor dem Hintergrund von Resonanz?
Ja, nämlich in Resonanz sein. Das heißt, das Geheimnis, wofür wir auch gemacht sind, biologisch als Menschen, wofür wir evolutionär gemacht sind, ist unsere Sozialität. Wir sind eine Spezies, wir Menschen, deren Bestimmung darin liegt, mit anderen Menschen im Austausch zu sein, Resonanz zu erleben, übrigens nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit der Natur. Neuere Studien zeigen, dass wir auch mit der Natur, und zwar nicht nur mit den Tieren, sondern auch mit den Pflanzen, in Resonanz kommen können. Das heißt, dass wir Empathie spüren für die Welt, für die natürliche Welt und natürlich vor allem für unsere Mitmenschen. Und diese Austauschprozesse, dass ich mich inspirieren lasse, dass ich das Gefühl habe bei einer Wanderung, der Wald spricht mich an, die Landschaft spricht mich an. Wenn ich ein Tier sehe, da fühle fühle ich mich angesprochen. Und vor allem, wenn ich mit meinen Kindern oder mit meinen Freunden unterwegs bin, das spricht mich an. Sie hören auf mich, sie lassen sich durch mich in Resonanz versetzen und sie versetzen mich meinerseits in Resonanz. Das ist doch das, was das Wertvollste am Leben ist und was ein glückliches Leben ausmacht.
Herr Bauer, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war HR Info, das Interview mit dem Psychologen, Neurowissenschaftler und Arzt Joachim Bauer. Sein Buch »Wie wir werden, wer wir sind« ist im Blessing Verlag erschienen.